Heute zu Gast Lisa Graf. Hallo Lisa, herzlich willkommen im Podcast.
Hallo Sebastian, vielen Dank für deine Einladung.
Sehr gerne. Du hast dich in einer besonderen Art und Weise mit unserem Kegelsport beschäftigt und spielst selber im Breitensport. Also beides sehr interessante Themen, spannende Themen für mich. Warum Breiten und nicht, ich glaube, Leistungssport ist das Gegenteil. Warum bist du dort?
Ja, gute Frage eigentlich. Das Ganze fing eigentlich so damit an, dass ich sehr spontan oder fast schon unfreiwillig zum Kegeln gekommen bin. Es war so damals, als ich 12 Jahre alt war, gab es, oder kennst du ja vielleicht auch von deinen Kindern, es gibt in den Gemeinden oder Orten immer diese Ferienprogramm-Ausschreibungen mit einer ganzen Reihe an Aktivitäten, die die Kinder aussuchen können oder Eltern für ihre Kinder aussuchen können. Und meine Eltern fanden damals das eine gute Idee, dass ich doch da auch ein bisschen aktiv werde und haben mich dann zum Kegeln angemeldet. Ich wollte da eigentlich gar nicht hingehen, dachte mir, ich kenne keinen, was soll ich da, interessiert mich gar nicht. Bin aber dann trotzdem hingegangen und dann bin ich währenddessen auch angesprochen worden, dass ob ich denn nicht weiter ins Kegeltraining kommen möchte, ins Jugendtraining. Hat mir dann auch während dieser Veranstaltung ganz gut gefallen und so bin ich dann eben zum Kegeln gekommen. Und das war damals beim KC Dollenstein, also in der Ortschaft, wo ich aufgewachsen bin. Und da gab es halt quasi nur diesen Breitensportverein und keinen richtigen Sportkegelverein.
Wobei ich ja sagen muss, die Bezeichnung ist ja trotzdem irgendwie irreführend, deswegen habe ich auch vorhin ein bisschen drüber gestolpert. Ihr betreibt ja trotzdem Leistungssport und kleine Sneak Peek, du hast jetzt schon einen großen Titel abgeräumt, den man jetzt nicht ohne Leistung erreichen kann. Aber ja, also auch ein spannendes Thema. Ich werde, aber mal gucken wann, aber ich werde eine Episode zum Breitensport mal machen. Da steckt auch extrem viel drin. Ja, die besondere Art und Weise, die ich erwähnt habe, ist eine Bachelor- und eine Masterarbeit, die du über das Kegeln geschrieben hast.
Richtig.
Und ich hoffe, ich darf es sagen. Ich meine, es ist öffentlich gewesen. Draufgebracht hat mich dein Mann.
Ja, mein Mann hat den Ausschlag gegeben. Wir folgen eben beide deinem Podcast und eben auch auf Instagram. Und du hattest da in der Vergangenheit auch schon mal, ich glaube, ein Bildchen gezeigt und gefragt, ja, wie wird es denn bei euch so genannt? Und das hat mein Mann dann eben auch gesehen und hat dann eben geschrieben, oh, meine Frau hat da eine Masterarbeit und eine Bachelorarbeit drüber geschrieben. Und ja, so kam ja dann schlussendlich der Kontakt mit dir zustande.
Hat er dich vorher gefragt?
Nein, ehrlicherweise nicht.
Dann umso größeres Danke und freut mich, dass wir jetzt über deine studentischen Arbeiten, über die Kegelsprache sprechen können. Starten wir rein in den Podcast mit Lisa Graf. Viel Spaß euch.
Neuner in Serie. Der erste Kegel-Podcast mit Sebastian Ruska.
Ich habe es schon gesagt und wer auf YouTube diesen Podcast hört, schaut, kann es auch im Hintergrund lesen. Du hast dich mit der Kegelsprache beschäftigt, nicht nur mit der deutschen Kegelsprache. Warum hast du dich für diese Themen, für deine studentischen Arbeiten entschieden?
Also damals, ich hatte ja zuerst die Bachelorarbeit drüber geschrieben und dann eben die Masterarbeit. Und als es dann eben im Bachelorstudium an die Themenfindung für die Abschlussarbeit ging, dachte ich mir, ich brauche wirklich ein Thema, bei dem ich wirklich zu 100% dahinter stehe, was mir auch wirklich Spaß macht, weil man sich ja doch eine längere Zeit mit dem Thema befassen muss und es auch sehr im Studium gewichtet ist. Also man bekommt sehr viele Punkte dafür und sollte dann eben eine gute Note dafür auch einbringen können. Und dann hatte ich halt verschiedene Themen überlegt und habe schon damals gesehen, dass mir das Thema Soziolinguistik sehr gut gefallen hat. Soziolinguistik ist halt ein Teilgebiet der Sprachwissenschaft, das sich vorwiegend mit dem sprachlichen Verhalten von verschiedenen sozialen Gruppen befasst. Und dann ist mir ja der Gedanke gekommen, naja, irgendwie passt es ja mit dem Kegeln zusammen. Ich habe damals ja auch schon längere Zeit gekegelt und habe dann eben immer wieder mitbekommen durch jetzt meine Einsätze in der Punkterunde oder auch im überregionalen Sport oder im überregionalen Kegeln, dass es halt diese ganzen verschiedenen Bezeichnungen gibt. Und es gibt auch einige Bücher, also die es jetzt anschauen, zum Beispiel die so populär wissenschaftliche Literatur findet man dann online. Und die hatte ich mir dann eben auch zugelegt und es steht aber nirgendwo drin, woher das kam, warum die Bezeichnung jetzt so ist oder wo genau diese Bezeichnung verwendet wird. Und dann bin ich damals eben damit mit diesem Thema, habe diese Forschungslücke sozusagen aufgezeigt, zusammengetragen, bin damit zu meinem Professor damals gegangen, dem Herrn Professor Schulze, habe dieses Thema aufgezeigt und dachte mir schon so, dieses Thema wird ihm sicher nicht gefallen, das wird er bestimmt ablehnen, das ist viel zu germanistisch, viel zu weit weg von seinem Forschungsgebiet. Und umso erfreuter war ich dann am Ende, als er tatsächlich gesagt hat, ja, cooles Thema, schreib da gerne drüber. Und das Thema hatte ich dann eben in der Bachelorarbeit verwendet, habe auch eine 1,0 auf die Arbeit dann
Herzlichen
bekommen.
Herzlichen Glückwunsch.
Danke. Und im Master war ich dann eben weiter bei ihm im Studium und wollte das Thema halt nochmal weiter vertiefen. Und dazu brauchte ich dann eben neben dem Deutschen auch eine andere Sprache und habe mich dann eben fürs Rumänische entschieden.
Also erstmal extrem viel schon erzählt, danke dafür. Tatsächlich das Feedback deines betreuenden Professors, weißt du, ob er irgendwie einen Kegel-Hintergrund hat?
Nee, er kannte das eben nicht. Ich habe ihm damals auch dann nochmal eben diesen Unterschied zwischen Breitensport und Sportkegelbetrieb erklärt und er fand eben einfach so dieses kurze Abstract, das ich ihm dann geschrieben habe, sehr interessant.
Vielleicht, die Ludwig-Maximilian-Universität in München ist die, an der du studiert hast und gibt's ja auch reichlich Möglichkeiten zum Kegeln. 2015 hast du deine Bachelorarbeit geschrieben, 2017 dann die Masterarbeit. Was waren deine Studienfächer im Bachelor und im Master?
Genau, im Bachelorstudium habe ich allgemeine und indogermanische Sprachenwissenschaften studiert und im Masterstudium habe ich das Thema dann spezifischer studiert. Der Studiengang nannte sich damals Cultural and Cognitive Linguistics, also kulturelle und kognitive Sprachwissenschaften.
Ich habe ja beide Arbeiten gelesen oder zumindest einen großen Teil, habe jetzt selber nicht studiert und auch selber keine Bachelor- und Masterarbeit geschrieben, aber fand, dass es phasenweise schon sehr, sehr wissenschaftlich geschrieben war, was ja auch so eine Arbeit sein muss.
Genau.
Und dann dieser krasse Gegenteil, diese einfache, zum Teil ja einfache Kegelsprache, Hiegel, Hagel, Hugel, was frisst der Biber? Also sehr simpel, sehr einfach gehalten. Wie war so das, wenn du jetzt an die Arbeiten zurückdenkst, an das Schreiben? Jetzt bleibt mal Beispiel Bachelorarbeit. Hat das Spaß gemacht für dich? Einfach gefragt.
Ja, total. Also ich glaube, da kamen halt dann wirklich so die beiden Leidenschaften wirklich zusammen. Einerseits das Kegeln, was teilweise dann halt, wie du sagst, sehr einfach oder informell ist, was man halt in der Freizeit macht. Und auf der anderen Seite halt wirklich meine theoretische Leidenschaft und dieses hochkomplexe Wissen mit diesen ganzen Theorien. Und das war tatsächlich dann teilweise auch eine Herausforderung, das wirklich zusammenzubringen. Und einerseits aber auch darauf zu achten, dass es wirklich wissenschaftlich bleibt, weil, wie du sagst, es war ja am Ende eine Bachelorarbeit und eine Masterarbeit, also wirklich eine wissenschaftliche Arbeit und da dann nicht zu sehr in eine Prosa zu verfallen.
Ja, das kann ich mir vorstellen, dass es sehr schwierig war. Die Bachelorarbeit, Kegelsprachen in Deutschland heißt sie, fasst doch mal bitte für die Hörerinnen und Hörer kurz zusammen, womit du dich da genauer beschäftigt hast.
Ich habe eben im Kegelsport verschiedene Fachwörter untersucht, die wir eben nutzen. Einerseits die Namen für die einzelnen Kegel, für Kegelbilder, auch Vereinsnamen habe ich untersucht, eben unter dem Gesichtspunkt, okay, was kann man da drüber sagen, wie sind die entstanden und wo werden welche Begriffe verwendet?
Du hast dafür Umfragen gemacht, du hast, und das finde ich persönlich sehr spannend, weil es war jetzt nicht nur das, was du über Umfragen und einfach reingepackt hast zu der Kegelsprache an sich, sondern auch zur Historie, so dieses Thema Recherche, Bücher. Halt doch bitte das nochmal kurz in die Kamera von vorhin.
Ja, das war das zum Beispiel.
Genau, für die Podcast-Hörerinnen und Hörer steht drauf Kegeln und also wie man das im Duden kennt, auch mit ordentlicher Trennung, mit Lautschrift, ist die Kunst mit einer Holzkugel so gut abzuräumen oder in die Vollen zu gehen, dass man als Sport- und Freizeitkegler stets der Größte ist. Und ein Bild dabei. Ich glaube, ich kenne das Buch. Da kann man ein paar schöne Kegelbilder rausziehen, glaube ich.
Ja.
Wie ging es dir bei der Recherche, der Suche nach wissenschaftlichen Quellen? Weil das wissen jetzt vielleicht nicht alle. Man kann jetzt nicht nur im Internet suchen, Google-Suche, sondern es müssen auch ordentliche Quellen her. Wie ging es dir dabei?
Genau, das hatte ich eben schon damals als die größte Herausforderung vermutet, dass es da eben sehr wenig wirklich wissenschaftliche Daten oder wissenschaftliche Arbeiten über das Thema gibt. Und das ist eben bei der Recherche auch aufgefallen. Also wie du sagst, man findet halt, wenn man im Internet eingibt, verschiedene Webseiten, wo das Thema aufgezeigt wird, dann solche Bücher findet man. Oder ich habe damals auch viele, ja, sage ich mal, historische Dokumente gesehen, so Festschriften gab es. Da gab es auch eine aus Wellheim, die ich sehr schön fand, also da, wo ich jetzt wohne. Die wurde damals vom Norbert Schulder geschrieben. Der hat das eben so ganz nett aufbereitet, dieses Thema mit den verschiedenen Sprüchen. Aber diese ganzen Quellen taugen halt wenig, um wirklich eine gute Datenlage zu bekommen. Also habe ich mir gedacht, okay, frage ich doch einfach die Experten. Und damals bei der Bachelorarbeit hat mir mein Mann auch wieder sehr geholfen. Wir haben zusammen dann eine Liste gemacht von allen Freizeitkegelvereinen und Sportkegelvereinen in Bayern, auch über Recherchen übers Internet oder die verschiedenen Spielrunden. Und dann stehen ja oft auch nochmal Kontaktdaten bei den Vereinen. Und dann haben wir eben eine Liste gemacht, da waren über 1000 Vereine am Ende drauf und die habe ich dann am Ende alle angeschrieben mit der Umfrage.
Respekt, 1000 Vereine. Wie viel Zeit hast du da investiert? Ihr sagen mittlerweile.
Genau, also für diese Datenaufbereitung oder Datengenerierung hat mein Mann wirklich den größten Teil dann übernommen. Ich habe halt mehr an der Umfrage gearbeitet, was ich fragen wollte und dann natürlich an der Auswertung und dem Verfassen der Arbeit. Aber es waren dann tatsächlich schon einige Stunden und Wochenenden, die da dafür draufgegangen sind.
Okay, aber ich finde super. Was hast du in die Umfrage reingepackt? Was mussten die Vereine oder sollten oder ja durften die Vereine beantworten?
Mhm. Ich hatte halt dann für jetzt die Bachelorarbeit einen Fragebogen gemacht, wo ich eben auch mit Bildern gearbeitet habe, wo ich den Kegelstand aufgezeichnet habe und dann eben gefragt habe, okay, wie wird dieser Kegel bei euch im Verein genannt? Das Gleiche auch mit den Kegelbildern, den verschiedenen und dann eben noch ein paar Rahmendaten abfragen, also welcher Verein war das jetzt und der Vereinsname.
Und wie war der Rücklauf?
Und natürlich auch die Fangesänge waren noch Teil davon, also welche Anfeuerungen verwendet ihr für welche gefallenen Bilder?
Und wie war der Rücklauf der Umfrage?
Der war eigentlich sehr gut, muss ich sagen. Also bei der Bachelorarbeit waren es über 200 Vereine, die geantwortet haben, was dann natürlich auch wieder eine Menge Daten waren zum Auswerten. Bei der Masterarbeit war es ein bisschen weniger, über 100 Vereine hatten da geantwortet, aber ich habe dann teilweise auch nochmal die Daten von der Bachelorarbeit für die Auswertung bei der Masterarbeit verwendet. Also vielen Dank an allen, die das jetzt hören und damals geantwortet haben.
Das kann man, glaube ich, sagen, aber das ist, finde ich, da doch wieder, merkt man so ein bisschen das Kegeln, gerade jetzt, wo du da in Bayern unterwegs bist. Man kennt sich trotzdem auch irgendwie manchmal, jemand kennt jemanden und dann ist es ja eigentlich eine große Familie. Also du hast ja in der Bachelorarbeit die Bezeichnungen für die Kegel 1 bis 9 zum Beispiel angeschaut, Clubmarm hast du schon gesagt, Ausrufe vor, während und nach eines Wurfes. Gerade so dieses, ja, Kegel 1 bis 9 fand ich super, super lustig, spannend, interessant und vor allem auch phasenweise lustig, wenn man überlegt, wie Kegel 9 genannt wird. Jetzt schau ich mal, ob du das noch zusammenkriegst.
Der Neuner ist ja der hinterste Kegel, der wurde, glaube ich, da gab es wenig Varianz, soweit ich mich erinnern kann. Also die meisten sagen dann einfach der hinterste oder auch der Ecker dazu.
Oder, und darauf wollte ich hinaus, er wird lokal sogar nach dem nächsten Ort benannt, der quasi hinter der Kegelbahn liegt.
Ja, stimmt. Es kamen auch einige Bezeichnungen, gerade beim letzten Kegel, die eben angegeben haben, Straubinger war, glaube ich, dabei und Passauer oder so, also wirklich Ortsnamen. Und meine Vermutung war dann eben, dass eben der Kegel so bezeichnet wird, weil es der Kegel ist, der am nächsten zu dieser Ortschaft dann liegt.
Verrückt, verrückt. An sich, wenn man das Kegelbild kennt, und ich glaube, da kann jeder, ob jetzt in Bayern oder auch woanders, weiß, was wir meinen mit Kegel 1 bis 9 und auch, dass es zum Teil ja rechter, linker einfach nur unterschieden wird. Hast du ein Highlight so bei den Umfragen, Ergebnissen bei den Antworten gehabt, wo du sagst, wusste ich nicht oder ist ja kurios?
Ja, einige. Manchmal kommen ja wirklich von einzelnen Vereinen sehr spezielle Namen für Kegel oder Kegelbilder. Was ich wirklich sehr spannend fand, war, dass beim Bild Bayern 3, also wenn Kegel 4, 5, 6 stehen, dass es da sehr, sehr viele unterschiedliche Variationen gibt, von Gebiss, Bayern 3, Hamburg, die Heiligen 3, ich weiß gar nicht, was noch alles, also, aber es gab noch sehr, sehr viele mehr, die das verschieden bezeichnet haben. Was dann auch sehr spannend war, beim Kegel Nummer 5, also dem mittleren König. Kegel, genau, da gab es eigentlich fast durchgehend nur den Namen König. Also das scheint wirklich ein Kegel zu sein, bei dem es fast keine Varianz gibt.
Schade, dass man ihm die Krone genommen hat.
Das stimmt. Das
kann man beim dicken Kegel, weil irgendwo wird es sicherlich noch dünne geben. Aber ich kenne tatsächlich nur noch Bahnen mit dicken Kegel. Wie ist denn das bei euch im Breitensport?
Mittlerweile auch so. Also einige Breitensportvereine spielen ja auch auf Bahnen von Sportkeglern. Aber in der Runde, in der ich jetzt aktuell spiele, in der Donauwörther Stadtrunde, da sind die Bahnen teilweise schon noch etwas älter und ja, in die Jahre gekommen.
Okay. Und das Ergebnis deiner Bachelorarbeit, das sogenannte Resümee, wie ist das damals ausgefallen?
Das Resümee zu meiner Arbeit war, ich hatte dann aufgrund der Daten tatsächlich aufzeigen können, dass viele Begriffe tatsächlich an Dialekträume im Bayerischen anschließen. Also es gibt ja nicht nur das Standardbayerische, sage ich mal, sondern im Raum Bayern gibt es verschiedene Unterdialektgruppen. Und ich konnte dann eben aufzeigen, dass bestimmte Varianten für einen Begriff eher in einem wie im anderen Dialektraum verbreitet sind. Und das zweite Erkenntnis oder die zweite Erkenntnis war eigentlich, dass tatsächlich viele ja viele Begriffe aus der Gemeinsprache kommen, die eben mithilfe der kognitiven Linguistik erklärt werden können, sprich über Metaphern in die Fachsprache des Kegelns gelangt sind.
Hast du da ein Beispiel?
Zum Beispiel kommen viele Begriffe, habe ich vermutet, dann aufgrund der Datenlage wahrscheinlich aus dem Kartenspiel oder vielleicht sogar aus dem Schachspiel. Zum Beispiel Dame oder König, Bauer, das sind ja auch einzelne Bezeichnungen. Und das kann man eben als Metaphern festhalten, dass sie quasi von einer Gemeinsprache oder einer spezifischen Sport- oder Fachsprache eben in die Kegelfachsprache entlehnt worden sind.
Den anderen Weg, also den Ursprung im Kegeln hin zu unserer allgemeinen Sprache, den hast du auch in deiner Masterarbeit dann untersucht. Ich fand den letzten Satz deiner Bachelorarbeit schon mal wegweisend. Größere angelegte wissenschaftliche Studien zur Kegelfachterminologie bleiben jedoch eine Aufgabe für die Zukunft. Also hast du da schon ein bisschen auch deine zukünftige Arbeit vorausgesagt. Bevor wir da drüber sprechen, wollen wir mal ein bisschen über dich sprechen. Ich habe schon angedeutet, es gibt da eine große Geschichte, ein Highlight in deiner Kegelkarriere. Starten wir mal mit der Schnellfragerunde, die ich mit jedem Gast, jeder Gästin mache, mit der Bitte um schnelle Antworten. Du kannst natürlich überlegen, aber trotzdem bitte kurz antworten.
Ja.
Und danach gehen wir auf das ein oder andere noch ein. Bist du bereit?
Ja, ich bin bereit.
Dein kompletter Name?
Lisa Franziska Graf.
Dein Spitzname?
Die meisten sagen Lisa, ab und zu auch Elchi.
Dein Beruf?
Meine offizielle Bezeichnung ist Talent Brand Strategist Europe, North America and Global Manufacturing, ist im Prinzip Personalmarketing.
Dein Geburtsdatum?
12.10.92.
Du kegelst seit?
Seit ich 12 bin, also seit 20 Jahren.
Deine offizielle Bestleistung?
Das waren 523, aber halt auf 100 Wurf, weil wir halt immer 100 Wurf spielen.
Deine Hassbahn?
Attaching bei München.
Deine Lieblingsbahn?
München oder auch Kipfenberg.
Und deine größte Niederlage?
Meine größte Niederlage war, würde ich sagen, tatsächlich auch die EM in Eppelheim.
Vielen Dank. Bevor wir über deine größte Niederlage sprechen, eine EM in Eppelheim, welch ein schöner Zufall, die Reihenfolge der Episoden, lass uns mal über deine Lieblingsbahn sprechen. Kipfenberg ist klar, aber München ist ja ein breites Feld. Da gibt es ja viele Bahnen. Ich nehme an, du meinst die Säbener Straße.
Ja, richtig. Bei der Säbener oder auf der Säbener Straße spielen wir auch oft bayerische Meisterschaften oder deutsche Meisterschaften.
Okay. Hast du dort deine offizielle Bestleistung gespielt?
Nein, tatsächlich in Kipfenberg.
Ah, in Kipfenberg auf den Birktalbahnen.
Genau.
Birktalbahnen, genau. Hut ab, 523 dort zu spielen. Ich habe da nicht viel getroffen. Aber ich glaube, man kann ganz gut treffen, weil man sie spielen kann dort.
Ja.
Dein Beruf klingt sehr international und ich weiß aus dem Vorgespräch, dass er das auch ist. Erklär doch uns mal kurz, was du da tust und vor allem in welchen Ländern du da virtuell oder auch persönlich unterwegs bist.
Ich bin Teil des Global Talent Attraction Teams, das eben für die Einstellung von neuen Mitarbeitern zuständig ist. Und meine Rolle umfasst eigentlich drei Bereiche. Der größte Bereich tatsächlich ist Employer Branding, also die Firma Organon dann als Arbeitgeber zu vermarkten und im Speziellen dann die Rollen, die in Europa sind, jetzt bald auch eben in Nordamerika, sprich USA und Kanada und an den Standorten von unserer oder an unseren internationalen Standorten für die Produktion, also Mexiko, Brasilien und Indonesien.
Was produziert ihr?
Also ich arbeite bei Organon, das ist ein Gesundheitsunternehmen, das sich auf Frauengesundheit spezialisiert hat. Sprich, wir produzieren Medikamente oder teilweise auch medizinische Geräte, die eben für die Frauengesundheit sind.
Okay. Sehr spannend und glaube auch ein sehr, sehr wichtiger Teil, sehr wichtiger Beruf, beziehungsweise allgemein, das, was ihr produziert, klingt im ersten Moment für mich sehr wichtig. Deine größte Niederlage, Europameisterschaft in Eppelheim. Warum war das die größte Niederlage?
Das ist eben ein wirklich spannendes Thema, weil es einerseits mein größter Erfolg, andererseits meine größte Niederlage irgendwo ist. Erfolg deswegen, weil wir in der Frauenmannschaft dann eben tatsächlich Gold gewonnen haben am Ende. Ich war bei der EM auch quasi in der Doppelrolle aktiv. Ich war als Spielerin, als Kaderspielerin vor Ort, aber ich bin in der VBFK, also der Vereinigung für die Breitensportkegler in Bayern, auch als Sportwartin tätig mit dem Fokus auf dem Kader und bin eben seit einiger Zeit eben auch die Teammanagerin sozusagen vom Kader. Und das war meine erste größere Veranstaltung eben in dieser Doppelrolle. Und als ich dann gespielt habe, habe ich halt gemerkt, okay, es läuft irgendwie überhaupt nicht rund. Und habe dann versucht, okay, mich nochmal neu zu konzentrieren und so weiter. Aber es ging dann einfach wirklich nichts. Und dann stand ich eben vor der Herausforderung, okay, spiele ich halt jetzt weiter und schau mal, was passiert. Oder ich muss irgendwas machen. Und dann habe ich mich eben in der Sekunde schweren Herzens dafür entschieden, mich selber auszuwechseln. Und wir hatten natürlich auch Ersatzspieler dabei und habe mich dann eben ausgewechselt. Und deswegen ist es halt ja auch irgendwo eine Niederlage dann, eine persönliche gewesen.
Wie groß sind denn die Europameisterschaften im Breitensport?
Im Breitensport sind ja die Landesverbände der Breitensportkegler seit letztem Jahr unter dem Dach der Europäischen Vereinigung gruppiert, also der EBFU, wie sie bei uns heißt. Und mittlerweile nehmen an den Meisterschaften oder hat die EBFU 15 Mitglieder, eben auch neuerdings welche aus Rumänien. Die Rumänen waren jetzt dieses Jahr auch zum ersten Mal dabei mit dem Landesverband Siebenbürgen, als wir in Freiburg waren.
Und wie oft stehst du selber in der Woche auf der Bahn? Wie oft trainierst du? Wie oft hast du Spiele?
Also ich trainiere circa einmal die Woche tatsächlich, weil die Bahn doch ein bisschen weg ist von da, wo ich jetzt wohne. Aber ich versuche halt nebenbei auch viel Homeworkouts zu machen.
Und die Spiele habt ihr auch regelmäßig?
Jetzt aktuell nicht mehr so regelmäßig. In der Donauwörterrunde sind alle 3 Wochen ein Spiel, was tatsächlich etwas wenig ist für mich persönlich. Von daher versuche ich das halt mit Training oder anderen sportlichen Aktivitäten zu Hause etwas zu kompensieren.
Ihr spielt 100 Wurf, beziehungsweise eben 50 pro Bahn. 120 Wurf, ist das ein Thema für dich? Hast du es mal Training irgendwie gemacht? Machst du es regelmäßig im Training oder?
Ja, also wir spielen teilweise bei Meisterschaften auch 120 Wurf, gerade in der Disziplin Tandem. Aber auch so spielen wir ab und zu im Training mal 30 Wurf oder 120 Wurf, beziehungsweise beim Abzeichen Kegeln, wenn denn eins ist, kann man ja auch öfter mal 120 spielen.
Okay. Der Wechsel, wäre das für dich eine Option, dass du sagst, okay, du gehst vom Breitensport raus rüber ins Sportkegeln?
Das dürfte bei mir schwierig werden, weil ich ja Lochkugel spiele. Bei uns ist ja die Lochkugel zugelassen.
Okay, das ist ein guter Punkt. Dann drücke ich dir die Daumen, dass es wieder mehr Spiele werden. Das wirkte auf mich ein bisschen enttäuscht, dass es nur noch alle 3 Wochen
ja,
eins ist.
Ist es auch.
Der Breitensport ist auch eng mit deiner Masterarbeit verbunden, genauer mit dem Experten des Interviews. Der Titel deiner zweiten Abschlussarbeit übers Kegeln ist Gut Holz, Norok.
Ja.
Eine Analyse des deutschen und rumänischen Lexikon des Kegelsports. Du hast das Experteninterview mit Roland Schiffner geführt, der vielen vielleicht auch als Autor bekannt ist. Wie seid ihr zusammengekommen und wie lief das Interview ab?
Wir sind eigentlich dadurch zusammengekommen, dass ich den Roland natürlich dadurch kenne, dass wir im Breitensport natürlich auch überregionale Meisterschaften haben, also bezirksweise bayernweit und dann natürlich auch deutschlandweit. Und der Roland ist ja der Präsident der Vereinigung Bayerischer Freizeitkegler, also seit langer Zeit bekannt. Und seit ja, 2020 arbeite ich auch in der Vorstandschaft der VBFK mit. Und davor hatte ich ihn eben auch gefragt, ob er denn Lust hatte oder hätte für die Masterarbeit ein kurzes Interview zu geben. Und das hat er dann ja glücklicherweise akzeptiert.
Worüber habt ihr euch unterhalten?
Wir haben uns einerseits unterhalten über das Image des Kegelns, oder welche Maßnahmen eben in der Vereinsarbeit notwendig sind, um das Ganze halt professioneller oder professionell zu gestalten, also Vereinsarbeit und dann eben auch Hinrichtung, Terminologie. Da gibt es ja dann auch Unterschiede, wenn man zum Beispiel die Satzungen liest, da steht ja dann nicht, keine Ahnung, 500 Holz, sondern 500 Kegel. Es steht nicht da schieben, sondern eher werfen oder kegeln.
Also eher modernere Begriffe für das, was manche immer noch mit Holz, und mein Gut Holz ist das beste Beispiel, weil mittlerweile passt es ja wieder ein bisschen, die Kegel sind ja wieder aus Holz, zumindest die Kerne. Ja. Also man sieht, du hast dich ja schon sehr intensiv mit allem rund ums Kegeln beschäftigt. Und eine Frage, die ich dir am Vorgespräch gestellt habe, warum rumänisch? Wie kam es dazu?
Einerseits aus zwei Gründen, würde ich sagen. Praktischerweise, weil ich im Studium Rumänisch gelernt habe. Wir mussten im Masterstudium im Bachelorstudium 3 Sprachen lernen und ich hatte mich eben für Rumänisch entschieden. Und andererseits ist es so, dass im Mittelalter, als das Kegeln ja auch in Deutschland schon verbreitet war, Migrationsbewegungen von Deutschland nach Rumänien stattgefunden haben. Da kennt man heute zum Beispiel noch die sogenannten Banater Schwaben oder die Siebenbürger Sachsen. Das heißt, das sind Gruppen, die von Deutschland nach Rumänien migriert sind. Sprich, über diese Migration ist dann auch eine historische Verbindung zwischen den beiden entstanden. Und die Emigranten, die von Deutschland nach Rumänien gegangen sind, haben eben auch das Kegeln mitgenommen. Und so hat sich dann dieser Vergleich mit Deutsch und Rumänisch aufgedrängt.
Und du musstest, wenn ich mich jetzt recht erinnere oder richtig liege, ja in der Masterarbeit auch 2 Sprachen einbauen.
Genau.
Eine hat nicht ausgereicht. Du hast du vorhin auch schon gesagt, es ist eigentlich wie eine Fortsetzung der Bachelorarbeit, finde ich. Du hast dich auch mit ähnlichen Themen nochmal beschäftigt, aber das jetzt eben auch auf 2 Sprachen beleuchtet. Auch hier hast du wieder eine Umfrage als Basis gehabt. Wer war diesmal die Zielgruppe in Deutschland?
Die Zielgruppe war eigentlich die gleiche.
Die gleiche Zielgruppe. Hoffe ich, mit ähnlich guter Resonanz?
Etwas weniger tatsächlich. Also es hatten über 100 Vereine teilgenommen, aber wie gesagt, ich konnte ja damals für Deutschland mich dann noch von den Daten der Bachelorarbeit bedienen.
Aber neu hinzugekommen ist, das Kapitel Rumänien, der rumänische Kegelverband. Wie lief es da ab mit der Umfrage?
Da war natürlich der Kontakt nochmal schwieriger. Erstens musste ich natürlich alles auf Rumänisch übersetzen, damit es eben auch für die Zielgruppe einfacher ja, zu verstehen und auszufüllen war. Und dann hatte ich über die Margot Petzl tatsächlich Kontakt herstellen können zu der Präsidentin des rumänischen Kegelverbands. Da kam dann tatsächlich aber leider wenig zurück. Dann habe ich versucht, auch wieder über Internetrecherche Namen und Kontaktdaten von Vereinen zu finden. Auch über den Weg kam relativ wenig zurück. Letztendlich habe ich dann über eine Facebook-Gruppe der rumänischen Vereinigung die Umfrage dort gepostet und da kamen dann glücklicherweise einige Antworten.
Und wie waren da die Fragen bzw. die Antworten? Also was hast du da gefragt?
Also zum einen muss ich erstmal sagen, dass die Anzahl an Antworten natürlich sehr viel geringer war als im Deutschen. Also da jetzt sehr generelle Aussagen zu machen, ist etwas schwierig, aber von den Antworten, die ich damals bekommen habe, war die Varianz an den Begriffen tatsächlich sehr viel geringer. Was man aber auch gesehen hat, gerade eben nochmal auf das Beispiel mit Kegel 4, 5, 6 auf dieses Bild zu kommen, auch da gab es wieder gewisse metaphorische Entlehnungen aus der Gemeinsprache oder über Kollokationen, also feste, ja, mehrwortteilige Aussagen. Die bezeichnen das Bild als drei Tannen von Sinaia, einfach deswegen, weil drei natürlich drinsteckt und weil dieses drei Tannen von Sinaia dort ein bekanntes Lied ist.
Also gleiches Prinzip, auch da bedient man sich Metaphern bzw. ähnlichen Begriffen und nutzt diese für die Anfeuerung oder fürs Kegeln. Spannend, ja. Du hast auch eine Umfrage unter Nicht-Keglern gemacht.
Ja.
Was hattest du da gefragt?
Da ging es mehr darum, inwiefern die Leute Kegeln kennen, beispielsweise schon selber einen Kegelwettkampf mal mitverfolgt haben oder wie so ihre allgemeine Meinung zum Kegeln beziehungsweise dann auch zu den eher schriftlich gebrauchten Wörtern ist. Das Resultat war eigentlich, dass ja einige, sage ich mal, Stereotype wurden bestätigt. Also viele waren der Meinung, dass eben vorwiegend ältere Männer kegeln, was natürlich nicht der gesamten Realität entspricht. Oder dass Kegelbahnen halt sehr dunkle alte Orte sind, dass viel Alkohol getrunken wird. Aber einige Dinge fanden sie auch sehr positiv, zum Beispiel diese Gruppendynamik, die es beim Kegeln dann gibt. Oder diese neuen oder diese schriftlichen Wörter, die verwendet werden, zum Beispiel Frauen- und Männermannschaften statt Damen- und Herrenmannschaften oder die Beispiele, die wir vorhin auch schon gesagt haben.
Das fand ich spannend und das habe ich jetzt, glaube ich, auch schon fünfmal gesagt in dieser Episode, aber es stimmt, es ist ehrlich gemeint. Dieses Feedback, so, es ist fast abstoßend. Ich kriege es jetzt nicht mehr genau zusammen, wie du es formuliert hattest oder wie die Aussage war, aber so dieses Negative mit, ach, es wird zu viel Bier getrunken und so. Also, ich glaube, jeder weiß, dass bei uns kein Bier getrunken wird im Kegeln, aber dass das irgendwie im Jahr 2017 immer noch so vorherrscht, ist irgendwie schade. Müssen wir weiter dranbleiben und was ändern, beziehungsweise nicht was ändern, sondern einfach ein gutes Image transportieren. Wie hast du die Nicht-Kegler befragt?
Das war so, dass ich eben auch eine Online-Umfrage damals konzipiert hatte und die hatte ich dann tatsächlich vorwiegend im studentischen Kreis an Kommilitonen verteilt, aber auch darum gebeten, dass sie es in ihrem Umfeld nochmal verteilen.
Das ist ja ein übliches Vorgehen, dieses Link-Teilen, das kenne ich ja auch. Ja.
Ja.
die Reise in die Vergangenheit ist auch da in der Masterarbeit auch nochmal rausgekommen. Du hast gerade die Wanderungen von Deutschland nach Rumänien, also nicht nur Kegelhistorie, sondern auch andere Geschichte. Wie ging es dir da bei der Recherche, das alles herauszufinden, was mit dem Kegeln zusammenhängt in der Vergangenheit?
War eigentlich auch sehr spannend, muss ich sagen. Gerade eben, was so die wirklich tiefere Historie vom Kegeln angeht, war ich zu der Zeit nicht so bewandert. Also es stand zum Beispiel auch in einigen Büchern drin, dass die frühesten Nachweise, geht man davon aus, dass die 3500 vor Christus waren. Man hat eben bei Ausgrabungen in Ägypten Teile in einem Kindergrab gefunden, die unserem Kegeln heute sehr, sehr ähnlich sehen, also so kleine Kegel. Inwiefern natürlich da eine Parallele da ist, muss man sich dann nochmal überlegen. Aber diese Art von Wurf- und Zielspielen, sage ich mal, die scheint es schon sehr lange zu geben. Gab es auch bei den Germanen zum Beispiel. Und dann die ersten historischen Daten, die in Deutschland sind, findet man dann eben im Mittelalter in vielen Chroniken wieder oder in vielen Briefen aus dem Mittelalter, wo dann eben vermutlich auch noch heute gültige Stereotype daraus resultieren. Zum Beispiel gab es einige Belege aus dem Mittelalter, wo eben beschrieben worden ist, dass jemand beim Kegeln viel Geld verloren hatte oder es wurde ja dann auch öfter mal verboten oder gewisse Verbote erlassen, weil eben so viel Alkohol getrunken wurde.
Ja, das Kegeln wurde mal verboten. Heute eigentlich nicht vorstellbar und für manche wahrscheinlich auch nicht durchhaltbar. Wie bist du da vorgegangen, um Quellen, also in dem Fall Bücher, um Texte gerade zum Thema Kegelhistorie zu finden? Die gibt's ja jetzt leider nicht wie Sand am Meer und auch kein einfacher Filter, den man bei Online-Recherchen zu Büchern setzen kann.
Ja, ich habe versucht, eben auch wieder aus den vorhandenen Büchern, die etwas wissenschaftlich erschienen, die Quellen zu finden. Habe dann auch versucht, die Quellen nachzuprüfen, also ob das von anderen Autoren auch so bestätigt worden ist. Und so bin ich da eigentlich vorgegangen.
Okay, spannend. Du hast in der Masterarbeit dann auch die Auswirkungen auf die deutsche Sprache untersucht. Was waren da deine Erkenntnisse?
Wir hatten ja vorhin schon angesprochen, dass die Fachsprache von der Gemeinsprache beeinflusst wird, eben durch Metaphern oder auch andere kognitiv-linguistische Konzepte. Aber das Ganze funktioniert auch andersherum, dass die Fachsprache, eben Kegelsprache zum Beispiel, auch die Gemeinsprache beeinflusst. Und man findet das wieder in Form von gewissen Redewendungen. Zum Beispiel wird auch metaphorisch manchmal Redewendungen verwendet, wie in die Vollen gehen oder jemanden rauskegeln, also jemanden aus etwas rausschmeißen. Oder zum Beispiel jemand fängt oder jemand wirft mit den Kegeln nach der Kugel, was metaphorisch dann dafür steht, dass jemand eine Sache falsch herum anfängt.
Sehr schön, aber das, glaube ich, kann, wenn ihr mal überlegt, jeder nachvollziehen oder hat bestimmt auch schon mal Sätze gekört, rausgekegelt, ein beliebtes Wort für Pokalentscheidungen im Fußball, in der Sportschau auch vereinzelt schon mal verwendet. Also durch dich wissen wir. Das kommt eben aus unserem Sport oder wir haben's wissen, dass es aus unserem Sport kommt. Anders Kind und Kegel, auch ein beliebter Begriff, aber der hat mit unserem Sport nichts zu tun.
Genau, auf den bin ich eben auch sehr oft gestoßen bei der Recherche. Aber wenn man historisch das Wort Kegel anschaut, bedeutet das eben nicht nur unser Kegel, den wir beim Kegeln kennen, sondern es war im Mittelhochdeutschen eben auch ein Wort für uneheliches Kind. Also mit Kind und Kegel heißt dann quasi mit den ehelichen Kindern und den nicht-ehelichen Kindern.
Nicht mit dem einem von neun von neuen Kegeln. Wie sieht es denn im Rumänischen aus?
Da war die Datenlage tatsächlich etwas schwieriger, weil ich eben diese vielen Bezeichnungen nicht gefunden hatte. Also da konnte ich das einfach aufgrund der fehlenden Daten nicht beweisen. Was natürlich nicht heißt, dass es nicht auch so ist. Ich hatte einfach keine Daten dafür.
Und wenn du hier jetzt auch ein Resümee ziehen müsstest bei deiner Masterarbeit, beziehungsweise hast du ja auch gemacht, Analyse des deutschen und rumänischen Lexikon des Kegelns, wie fällt dieses Resümee aus, wenn du da Deutsch und Rumänisch nochmal betrachtest? Eher Deutsch vermutlich aufgrund der Datenlage.
Ja, also mein Resümee war, dass ich einerseits Gott sei Dank natürlich auch die Erkenntnisse aus der Bachelorarbeit bestätigt haben. Also es gibt viele Metaphern, die eben dazu beigetragen haben, die Kegelbilder zu benennen. Es gibt auch Metonymien, das ist sowas Ähnliches wie Metapher. Nur steht da zum Beispiel ein Material für das Bezeichnende, zum Beispiel Holz. Also wir meinen ja nicht wirklich Holz, sondern einfach nur, weil die Kegel eben früher aus Holz waren. Was auch im Rumänischen tatsächlich die Bezeichnung dafür war. Und was sich auch bestätigt hat, waren diese dialektalen Grenzen, zumindest eben für die deutsche Sprache. Was sich auch bestätigt hat, waren ähnliche Image-Schemas, nennt man das in der Sprachwissenschaft. Also zum Beispiel, dass Räume oder dass gewisse Dinge nach Räumen aufgeteilt werden. Also auch im Rumänischen gab es dann öfter die Unterscheidung links-rechts für bestimmte Kegel, also linke Dame, rechte Dame, was dort bestätigt worden ist, oder einfach vorne hin.
Du hast dich extrem viel mit dem Kegeln und vor allem der Geschichte des Kegelns auch beschäftigt. Was ich mich dann auch gefragt habe in Vorbereitung, dieses Thema Breitensport. Weißt du, warum es den überhaupt gibt, warum der entstanden ist?
Also es war so, wenn man historische Chroniken anschaut oder auch jetzt von den Vereinen ausgeht, in den 60er oder 70er Jahren ist es entstanden, das Breitensportkegeln. Einfach deshalb, vor allem in Bayern, aus zwei Gründen. Einerseits, weil die Sportkegelvereine oft dann in Städten gespielt haben, also wo es eine größere Entfernung zwischen den Dörfern gab. Und andererseits, weil die Breitensportkegler, die haben eben nur mit der Lochkugel oder vorwiegend mit der Lochkugel gespielt. Und diese ganzen größeren Breitensportvereinigungen sind dann entstanden, weil die Breitensportkegler quasi auch sich über ihren lokalen Verein hinaus messen wollten. Das heißt, es haben sich dann diese ganzen lokaleren Spielrunden gegründet, wie zum Beispiel die KVOO im Norden oder die VSAK hier in der Eichstätter Altmühlregion oder auch die Kegelkreisrunde Ebersberg-Erding im Osten von München. Und dann in den 80ern wollten die quasi sich auch untereinander nochmal größer vernetzen, mehr vergleichen. Und deswegen ist dann auch Ende der 80er Jahre die Vereinigung Bayerischer Freizeitkegler, also die VBFK, gegründet worden, wo der Roland Schiffner ja aktuell Präsident war. Und damals hatte das eben auch der Norbert Schulder eben auch hier aus Wellheim tatsächlich vorangetrieben und war da quasi Mitgründer und erster Präsident.
Und jetzt bist du Keglerin dort und das auch nicht unerfolgreich. Hat sich dein Blick aufs Kegeln dadurch irgendwie verändert?
Verändert würde ich nicht sagen. Ich bin halt nach wie vor sehr gespannt oder höre da immer ganz genau zu, wie jemand was bezeichnet oder wie jemand irgendwas anfeuert. Gerade bei den Anfeuerungen gibt es nämlich auch sehr viele Ad-hoc-Bildungen, heißt das, also sehr viele Sprüche, sage ich mal, die jetzt wirklich aus einer bestimmten Situation heraus entstanden sind und sich dann eben aufgrund der Zeit einfach etabliert haben. Und das finde ich dann immer ganz interessant, mit den Leuten dann zu reden und zu fragen, okay, woher kommt das? Was denkst du, woher es kommt? Wie hat sich das entwickelt?
Hast du da auch ein Beispiel für uns, bitte?
Ja, zum Beispiel, wenn das Bild mit Kegel 1, 5 und 9 fällt, also die Mitte durch, sagen ja viele Stier dazu. Einige Vereine hatten aber auch Namen von Personen dafür genannt, zum Beispiel Bärbel stand da öfter mal drin. Und meine Theorie war dann, das gibt es auch bei anderen ja, Dingen oder anderen ja, Dingen einfach, dass gewisse Dinge nach den Leuten benannt werden, die es zum Beispiel besonders häufig spielen.
Also spielt die Bärbel oder hat die Bärbel sehr oft Kegel 1, 5 von 9, also die Mitte blank durchgespielt. Ich bin mir auch nicht sicher, könnte das Bild gewesen sein, wo dein Mann damals kommentiert hat.
Das
oder waren es die Heiligen 3, also 4, 5 und 6. Aber ja. Nee, sehr, auch hier enormer Aufwand wieder. Sind es über 100 Seiten geworden? Ich glaube, mit allem drum und dran, oder? Bei der Masterarbeit?
80 Seiten Text
oder 80
Anhang.
Genau, also auch hier nochmal zur Info für alle. Da muss man dann auch ein Quellenverzeichnis und zahlreiche weitere Seiten anhängen. Nicht nur die reine Arbeit, aber war auf jeden Fall ein ordentlicher Packen, als ich ihn mir ausgedruckt habe. Wie kann man denn, wenn man Interesse hat an deiner Master- oder deiner Bachelorarbeit, wie kommt man daran?
Ich hatte eben damals beschlossen, die auch zu veröffentlichen, weil es zwar ja einerseits ein Nischenthema ist, aber vielleicht interessiert sich ja doch jemand dafür. Man kann die online finden. Am einfachsten, glaube ich, über Grin. Das ist ein Verlag, der viele studentische Arbeiten verlegt und an den habe ich mich dann eben auch gewandt. Also einfach bei Grin meinen Namen eingeben oder Kegelsprache und dann sollte man das finden.
Oder einfach in die Shownotes oder die Videobeschreibung gucken. Da würde ich das dann entsprechend auch hinterlegen. Lohnt sich, finde ich, wenn man mindestens als Stammtischwissen, als Kegel-Stammtischwissen oder zumindest, um mal ein bisschen tiefer gehend zu erklären, woher eigentlich die Bezeichnung kommt, die man da gerade erzählt oder was sie bedeutet. Bedeutung von Norok, was heißt das? Glück, glaube ich, oder?
Ja, das ist einfach viel Glück quasi, der Glückwunsch. Also da gibt es jetzt keine so spezifische Bezeichnung, die sagen nicht Unlem oder so, was dann wörtlich übersetzt gut Holz wäre.
Okay, und die benutzen Norok einfach so wie wir gut Holz.
Ja, genau.
Okay. Norok. Ja, wenn Weltmeisterschaften oder auch internationale Clubwettbewerbe gibt schon zum Teil sehr im ersten Moment lustige, weil man nicht alles 100% richtig versteht und wo dann auch mal schnell Rucksack, hole mal den Rucksack, war immer so ein Beispiel in meiner Jugend, Bezeichnungen rumkommt. Aber finde ich auch ein sehr spannendes Feld, jetzt nicht nur rumänisch, sondern sich mal auch mit der slowenischen oder kroatischen Kegelsprache mit den Anforderungen zu beschäftigen.
Vielleicht ist es ja ein Thema für irgendwann eine Promotion.
Ich wollte gerade fragen, du hast jetzt Bachelorarbeit, Masterarbeit. Was kommt als nächstes?
Fehlt nur noch der Doktortitel. Aber lustigerweise, ja. Nachdem ich meine Masterarbeit veröffentlicht hatte, dachte ich mir, okay, das ist ja schon ein sehr spezielles Thema, diese beiden Dinge, Sprachwissenschaft und Kegeln, zusammenzubringen. Irgendwann habe ich dann über Facebook eine Nachricht bekommen von einer Keglerin aus Slowenien oder Slowakei, ich weiß es gerade nicht mehr. Die hatte mich angeschrieben, die studiert Germanistik dort und hat sich in ihrer Bachelorarbeit auch mit dem Thema beschäftigt, zwar von einer etwas anderen Perspektive, eher aus dem Bereich Kollokationen, also feststehende Wendungen und deren Übersetzungen. Also wenn man zum Beispiel Deutsch als Zweitsprache oder Fremdsprache lernt, inwiefern dann diese kegelspezifischen Termini gelernt werden können oder sollten.
Ja, Lisa, du bist nicht alleine. Es gibt auch andere Keglerinnen, die sich damit beschäftigen. Ich ziehe auf jeden Fall meinen Hut vor deiner Akribie, vor deiner, vor deinem Aufwand, den du und auch Teile deines Mannes, genau. Teile deines Mannes. Ich ziehe den Hut vor dem Einsatz vor der Arbeit, die du da reingesteckt hast. Ich finde, das sollten viel mehr Menschen machen. Du hast es auch schön geschrieben, das Kegeln ist wissenschaftlich wenig untersucht. Ich bin fest der Überzeugung, dass es da ausreichend viel zum Untersuchen gibt. Ich erinnere mich an ein Gespräch mit Werner Buchs, der das, glaube ich, auch mit der Sporthochschule Köln mal gemacht hat, das Kegelsport oder die Bewegungen zu analysieren. Also gerade so auch Sportwissenschaften, jetzt nicht nur sprachlich, aber generell auch wissenschaftlich. Müsste es, dürfte es, soll es gerne sehr viel mehr Menschen geben wie dich. Ich bedanke mich recht herzlich für das Gespräch. Danke auch für die Arbeiten. Ich finde, dass man da extrem viel rausziehen kann, was uns einfach auch viel mehr von unserem Kegelsport erklärt. Und möchte dir auf jeden Fall weiterhin gut und viel Holz wünschen. Wie gesagt, die Daumen sind gedrückt, dass aus den 3 Wochen irgendwann wieder 2 oder auch nur 1 Woche, dass du wöchentlich spielen darfst, dass das wieder wird.
Ja, vielen Dank für die Einladung, Sebastian.
Neuner in Serie. Der erste Kegel-Podcast mit Sebastian Ruska.